Okay, unser nächster Vortrag hier in diesem Strang ist Hands-on Bluetooth von Bernhard Schäffner.
Schönen guten Tag meinerseits. Ich freue mich über dieses Interesse, was so einer blauzähnigen Sache, die eigentlich gar keine ist, entgegengebracht wird. Lassen Sie uns versuchen, zusammen hier ein bisschen Fuß zu fassen in dieser Thematik. Ich will versuchen, ob ich mit den Tücken der Technik klarkomme. Ich sehe auf meinem Notebook oder Netbook besser bloß die Hälfte der Dinge. Los geht's. Wir werden etwas die Sache vorstellen, ein paar Basics machen, dann eine ziemlich fortgeschrittene Übung zum Netzwerk anlegen unter Bluetooth machen und dann ein bisschen Fragen und Ergänzungen vornehmen. Tschau. Ich heiße Bernhard Schäffner, komme aus Dresden, nicht weit weg. Mit Bluetooth bin ich schon, etwas zugange. Mit Linux länger, seit 10 Jahren. Bisschen Einleitung, bisschen Basics, dann kommt das Netzwerk mit dem Schwerpunkt, diese IP-Verbindung über Bluetooth zu gestalten. Fangen wir mit dem an, der seinen Namen dafür hergeben musste, für die ganze Sache. Ein Harald mit dem Spitznamen Blotthand, also Blauzahn Gormson. Er war der Sohn vom Herrn Gorm. Dieser Herr war König von Dänemark und Norwegen vor etwa 1000 Jahren. Also er ist in keiner Weise für die heutigen Dinge haftbar zu machen. Natürlich, Blotthand heißt Blauzahn, Bluetooth. Aber das hat mit blauen Zähnen wie üblich überhaupt nichts zu tun. Es soll wohl eher so was mit dunklen Typ bedeutet haben. Also sprich Neger. Schwarze Haare, kräftige Gesichtsfarbe. Tja, 1000 Jahre ist es her. Heutzutage gibt es andere Wikinger, die sich über Kommunikation, ähnlich wie ihr berühmter Vorgänger, einen Kopf machen. Vor etwa 10 Jahren haben also verschiedene Firmen, Nokia insbesondere, sich einen Kopf gemacht, wie man in der Ablösung von dem bis dahin angedachten IRDA-Protokoll, also Infrarot, serielles Protokoll, was machen könnte, was ähnliche Funktionalität hat, aber nicht angewiesen ist auf einen direkten Sichtkontakt. Dazu hat es eine Special Interest Group gegeben, die relativ sauber die ganze Sache definiert, dokumentiert hat und auch bezüglich der Kompatibilität verwaltet. Ich behaupte einfach mal, WLAN wurde um dieselbe Zeit etwa erfunden. Praktikabel war, ich sag mal unter Linux speziell, Bluetooth eher. Gut, wie komme ich zu dem Bluetooth? Ich kaufe mir nur schöne Sachen, um dann rauszukriegen, eigentlich kannst du damit nicht anfangen. Entdecke aber ein Feature, zum Beispiel einem PDA, den Bluetooth-Adapter, der eingebaut ist und der dazu geführt hat, dass ich mich speziell mit dieser Netzwerkstrecke unter Bluetooth beschäftigt habe. Tja, WLAN ist jetzt ein Fortschritt, inzwischen klappt's. So, bisschen zur Hardware. Was läuft hier? Ich habe also so ein kleines Netbook, wo das drauf läuft. Bluetooth ist dort nicht integriert, der läuft über einen USB-Adapter. Ein kleines Handy hier, so dieser Typ, auch mit Bluetooth. Ist inzwischen in vielen Handys drin, so einen kleinen PDA und ein Headset. Betriebssystem Linux, ich glaube, deswegen sind wir hier, um das unter Linux zu erfahren, wie die ganze Sache läuft. Distribution Debian, Lenny konkret. Wenn es also Fragen gibt, was bei anderen viel besser gibt, dann muss man da sagen, Lenny. Die Bluetooth Utils, also Bluetooth Umgebung, Programme, die da vorgeführt werden, beziehen sich auf die Version 3.36. Eine Entwicklerversion ist inzwischen bei 4, ich glaube, ich habe mich hier vertippt, 32. Der Marcel Holzmann, der das macht, der veröffentlicht im Prinzip alle 14 Tage Patches. Also da geht das sehr schnell, sehr viel weiter. Ja, Oberfläche interessiert hier nicht. Gut, welche Menschen begegnen einem immer wieder unter Bluetooth und Linux? Das ist als wichtigster der Marcel Holtmann. Ob der noch bei SUSE ist, bei Nokia inzwischen oder Intel, letztlich Intel. weiß nicht. Gut, weiß ich nicht, hundertprozentig. Auf alle Fälle ist der Maintainer von den Bluetooth Utilities und auch von dem Bluetooth Stack im Linux Kernel. Dann bloß ein paar Namen, ein Colin Mulliner, der taucht in einer recht frühen Phase auf. Der hat sehr schönen direkten Code zum Bluetooth geschrieben. Also wenn man mal irgendwie ein bisschen Beispiel sucht, wie man so sollte, dann mal ein bisschen nach diesem nehmen, googeln. Der Tom Patzig wollte eigentlich heute kommen. Ich weiß nicht, ob er noch bei SUSE beschäftigt ist. Seine E-Mail dort hat nicht reagiert. Sie wissen ja, dass das in der Krise ziemliche Umstrukturierung gibt. Gut. Im Internet, die Ressourcen, die dazugehören, tja, nicht umsonst steht dort eine rot da. Gut, trotzdem, ich wiederhole, die Bluetooth Group, die hat was drauf. Also die Dokumentationen sind einfach spitze, die sind da, die sind verfügbar. Natürlich können Sie auch gerne zahlendes Mitglied werden. Das sind Ihnen Tür und Tor geöffnet. Aber sind die klassischen Dokumentationen. Also zum Beispiel, wenn Sie einen Umfang, ich glaube 22 Seiten war es zum Tastaturprotokoll haben, da steht nicht eine einzige Zeile, wie denn nur so ein Keyboard-Scan, Scan-Code oder Keycode übertragen werden soll. Also ein bisschen Geduld an der Stelle ist angebracht. So, bei wem muss ich mich bedanken? Gut, jetzt wichtig für Sie, ich wollte es an die Tafel schreiben. Dieser Vortrag ist gespiegelt unter der URL, die oben steht. Dort finden Sie alles. Die ganzen Beispiele, Skripte, auch das PDF können Sie heute und jetzt nutzen, sich angucken, wenn Sie Fragen haben sollten. Dort geht's los. Die Präsentation ist dort an dieser Stelle. Sollte ich es vielleicht nochmal an die Tafel schreiben, dass Sie es nachgucken können? Ich versuch's mal. Ja. Jetzt habe ich geschrieben Bluetooth. Ach. Ja, es ist nicht gerade Schönschrift. Können Sie es hier unten erkennen oder wird es schwierig? Gut. Ja, also ich bitte Sie auch explizit, gucken Sie dort nach, wenn Sie einen Laptop dabei haben. Ich kann von dem, was dort Themen sind und genannt wird, nur einen Ausschnitt hier zeigen. Gut, ich hatte es schon gesagt, Einleitung, Basics und IP über Bluetooth als Schwerpunkt. Fangen wir ganz unten an mit der Hardware. Bluetooth hat standardisierte Chips, FPGAs. Das gibt es in jeder Größe, für die Sie sich interessieren. URL steht dort, wenn Sie da was brauchen an Hardware. Die Entwicklungsumgebungen sind verfügbar. Man kann da relativ problemlos einsteigen. Bloß als kleinen Gag. Ich glaube, in Berlin werden inzwischen die Litfaßsäulen mit Bluetooth-Sendern ausgerüstet. Jo, wo kommen diese Chips vor? Die sind eingebaut zum einen in USB-Adapter. Die können als PCM-CIE-Karten auftreten. Und natürlich auch ihrerseits wieder über eine normale serielle Schnittstelle, also RS-232, angesprochen werden. So, die meisten Bluetooth-Geräte haben im Gegensatz zu WLAN-Karten eingebaute Antennen. Also da guckt in sehr vielen Fällen nichts nach außen vor, sondern sie haben irgend so ein kleines Ding da irgendwo drinne. Hier in so einem Handy, kein Problem, klein die Sache. So, inzwischen gibt es da unterschiedliche Klassen der Leistung, mit der im Äther gesendet wird. Bluetooth war gedacht für den direkten Kontakt zum Beispiel zwischen einer Kamera und einem Drucker, sodass also die überbrückbaren Entfernungen unter 10 Meter waren. und auf diese Entfernung ist der Bluetooth abgestimmt worden. Na gut, man hat es nach oben erweitert, 100 Meter, man hat es auch ein bisschen nach unten erweitert, 1 Meter, wofür diese Klasse 3, also 1 Meter, zuständig sein soll, das weiß ich nicht. Also ich würde am liebsten noch eine Klasse 4 einführen, Direktkontakt, nämlich wenn es darum geht, Schlüssel auszutauschen. Gut, alles was über den Äther geht, hat Feinheiten. Ja, der Erich Fellgiebel hat das vor 70 Jahren gesagt oder 80 Jahren. Funken, meine Herren, ist Landesvorrat. Also wer sich sozusagen in den Äther wagt, der sollte damit rechnen, dass es nicht nur den vorgesehenen Empfänger gibt, sondern auch noch andere. Ganz egal, wie der technische Hintergrund ist. Gut, was passiert im Äther? Es wird ein bestimmtes Frequenzband genutzt, dieses ISM-Band, das sind 2,4 bis 2,5 Gigahertz. Und der Bluetooth sagt, okay, ich nehme dieses Frequenzband und teile mir das in 79 Kanäle ein, in denen ich mich bewege. Indem ich also alle paar Sekunden, Millisekunden konkret, weiterspringe zu einer anderen Frequenz, dort ein bisschen sende, da was abhöre. Es geht also sehr lustig dort im Äther zu. Alleine mit einem Radio kann man das nicht abhören. Gut, was passiert? Es passiert dieses Frequenzhopping, 1600 Mal pro Sekunde. Und nun kommt so eine nette, kleine Feinheit. Wenn sich Bluetooth-Geräte erstmal ausgetauscht haben, dann sagt das eine zum anderen, du, meine Uhr, ist jetzt auf dem Stand, ich hüpfe im Muster A. Sagt der andere, yes sir, ich hüpfe auch im Muster A. Und dadurch können diese beiden Geräte gleichzeitig durch diesen ganzen Frequenzbereich hoppen und sparen sich das Mithören. Ja, der andere könnte vielleicht jetzt zu dem Augenblick auf dem Kanal und dann dort sitzen. Nee, die wissen genau Bescheid, wie sie zueinander synchronisiert sind. Und das äußert sich dann in solchen Dingen wie umgesetzter Leistung innerhalb der Geräte. Die müssen also nie mit Suche ihre Zeit verschwenden, warten, bis der zufälligerweise mal auf dem Kanal 39 vorbeikommt, sondern wenn die mal Kontakt hatten, Bluetooth-Gerät, dann wissen die haargenau bis in sehr lange Zeit, Mensch, um die Uhrzeit kommt der Meier auf Kanal 22 vorbei. Gut. Eine Sache, es wird, oder andersrum ein bisschen erweitert, Bluetooth ist prinzipiell peer-to-peer. Es müssen sich also zwei Geräte miteinander verbinden, und in der ersten Näherung sind auch nur diese beiden miteinander verbunden. Selbst wenn da Netzwerk steht und Meshing und ach, es geht darum, Punkt zu Punkt. Und jetzt wird gesagt von diesen Punkten, dass einer Master ist, der andere Slave. Das ist aber ein Name, das hat keine besondere Funktionalität. Es kann jeder mit jedem jederzeit sich verbinden, Passwörter abfragen. Master und Slave ist eigentlich ein, naja, was soll ich sagen, toter Begriff, man hat ihn, aber bedeutend tut er nichts. Wenn Netzwerkbetrieb ist, ist das aber so, dass ein Gerät, was mal zum Master bestimmt wurde, innerhalb so einer Kommunikationsstrecke, mit 7 anderen Slaves gleichzeitig eine Verbindung aufbauen kann. Nicht andersrum. Da muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn es dann geht, dass ich also zugleich so ein Handy zum Beispiel für die Kommunikation über AT-Kommandos nutzen will und als Präsenter. Dann muss ich wissen, der Rechner, der das entgegennimmt, muss Master sein, andere Slaves, sonst komme ich mit diesem Konzept ein Master, 7 Slaves ein bisschen durcheinander. Gut. Hopping. Jo. Was kann so ein Bluetooth-Gerät alles sein? Hart ausgeschaltet sein, Strom weg. Und dann passiert natürlich gar nichts. Es kann eingeschaltet und initialisiert sein. In der Mehrzahl der Fälle ist das dann anpingbar. Unter Bluetooth heißt das Kommando, was dazu genutzt wird, L2Ping. Und damit kann man also die verschiedensten Geräte, na ich sag mal orten, anpingen, rauskriegen, ob sie überhaupt da sind, ob sie in der Lage sind, eine Kommunikation aufzubauen. Und dieses L2Ping ist auf einer dermaßen unteren Ebene des ganzen Bluetooth-Protokolls angesiedelt, dass andere Dinge wie OBEX, File-Transfer, HIT, was es da so alles gibt, noch überhaupt gar keine Rolle spielen. Es muss an sein, der sogenannte PISCAN, und damit klappt ein Ping zu jedem hin, jedem Bluetooth-Gerät, was erreichbar sein sollte. Gut. Bluetooth kommt von Handyherstellern, also Leuten, die sich sehr intensive Gedanken machen über Stromsparen. Und daraus resultiert, dass Bluetooth eine ausgefeilte Technik beinhaltet, die solche Sachen ermöglicht. Also wann welche Dinge überhaupt kommunizieren, wie die signalisieren, dass sie die Verbindung kurzzeitig unterbrochen haben, ohne selber abgeschaltet zu sein. Tolle Weiterungen. Und natürlich, Bluetooth-Geräte können aktiv kommunizieren miteinander. Jo, noch eine interessante Sache. Wenn so ein Bluetooth-Gerät verfügbar ist, hat das einen eingebauten Schlüssel, eine Mac- oder Bluetooth-Adresse besser. So ein Ding ist eine recht eindeutige Sache. Ist relativ schwer zu fälschen. Also, warum sollte man nicht einen Bluetooth-Schlüssel oder Bluetooth-Teil, was irgendwie vorhanden ist, zum Beispiel so ein USB-Dongle, einfach Strom dran und schwupp, schon habe ich eine transportable MAC-Adresse, Türöffner oder sowas erkennen kann, nutzen. Ganz so einfach geht's leider nicht. An so ein Bluetooth-Gerät die Spannung ran, also nur plus 5 Volt, das tut die Initialisierung nicht machen. Ja, bisschen schade, aber okay, Sie können ja das Handy nutzen. Deswegen Strom ein, einfach, klappt nicht, es muss noch initialisiert sein. Gut, jedes Bluetooth-Gerät soll mit jedem anderen Bluetooth-Gerät mal ebenso schnell zusammenarbeiten können. So. Technisch ist es klar, man bewegt sich im Äther, man weiß, auf welchen Kanälen gehört werden muss, um eine Verbindung aufzubauen, alles wunderbar, wunderschön, es klappt. Es bleibt die Frage, ja, was machen wir denn nun eigentlich? Ja, was wollen wir voneinander? Und für diese Sache hat die Bluetooth Group Profile erfunden. Profile beinhalten den Zweck der Verbindung. Das ist ähnlich wie bei TCP-Ports, aber wesentlich strenger definiert. Bei TCP-Ports, also zum Beispiel Port 22 SSH, den kann ich hinlegen, wo ich will, da reißt mir keiner ein Bein ab. Bei Bluetooth geht das nicht. Wenn ich einmal sage, das ist ein HID, also Human Interface Device Profil, dann hat das ganz fest geregelte Regeln, Frequenzen, Paketaufbauten etc. Die werden bei der Zulassung von solchen Geräten gegen die Dokumentation der Bluetooth-SIG geprüft. Gut, jetzt kann es passieren, wir haben hier in diesem Raum unter Experten, na, ich sag mal 50 Bluetooth-Geräte verfügbar. Und nun soll nicht, wenn Herr der Schulze irgendwas macht, beim Herrn Schiffner der Bildschirm verrutschen oder so. Was ist dazu notwendig? Ich muss Bluetooth-Geräte, jedenfalls im Regelfall, ganz explizit miteinander verbinden. Ich muss sagen, du bist die Tastatur, die ich bei mir als Eingabegerät akzeptiere. Dazu dient ein Pairing. Das Pairing funktioniert so, dass ich auf beiden Seiten ein gleiches Passwort, Passkey, entweder zur Verfügung stelle oder abfrage. Das ist der Trick der Übung. Also ich sage, mein Gerät hat das Passwort sowieso und das andere Gerät muss ich mit dem Passwort genauso mit meinem Gerät verbinden. Also auf beiden Geräten existiert dasselbe Passwort. Aus dem Passwort Uhrzeitstand, Geräteadresse, Masterfunktion des Kanals wird mit sehr lustigen Algorithmen, also kryptografisch anspruchsvollen Algorithmen, ein sogenannter Link Key erzeugt. Das heißt, ich habe mich zumindest einmal mit dem anderen Gerät verbunden. Und dieser Link Key bleibt gespeichert in beiden Geräten und es gibt kein Verfallsdatum dafür. Also es wird nicht gesagt, der Link Key muss nach einem Tag, einer Woche, nach irgendwann verschwinden, sondern der bleibt da. Und wenn die Geräte einmal gepaart wurden, dann heißt das nicht mehr, gib mir das Passwort. Das war ja schon mal. Sondern gib mir den Link-Key. Hast du noch einen Link-Key von mir? Und wenn ja, dann geht's auf einer Ebene unterhalb des Passworts weiter. So, weiterhin kann die Bluetooth-Verbindung in sich auf Grundlage des gemeinsamen vereinbarten Schlüssels betrieben werden. Kann, wohlgemerkt. Ja. Und es können auch mehrere unterschiedliche Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Also ich kann zum Beispiel zum Handy sowohl AT-Kommandos nutzen über Schnittstelle RFCOM und das Handy auch selber als HID, also hier so, wie heißt das, Fernbedienung für den Rechner, laufen lassen. So, Sicherheit und Ether. Jo, weil das Kurzstrecke ist, Bluetooth abhören macht nicht viel Sinn, weil ich bin ja im quasi im Sichtkontakt mit dem Objekt, was ich abhören will. Ja, also, nee, ich kann mich mit einem Gerät pairen, ich kann mit einem ungeschützten Gerät, wo ich das Passwort nicht kenne oder mühsam erst hacken muss, Kontakt aufnehmen über die Gruppen, aber ein richtiges Abhören, so mit Elektronik und Antenne, bringt eigentlich nichts. Klar, wenn ich schon abhöre, dann muss ich dieses Hopping nachvollziehen können. Das geht mit spezieller Hardware. Und Bluetooth, da kommt aus dem Kontakt mit Russland. Die Leute, die Kontakt mit Russland hatten, die wissen Verschlüsselung zu schätzen. Jo, aber der Knackpunkt ist, das einzige, ich sag mal, bewegliche Element in dieser Verschlüsselung ist der von Ihnen eingegebene Passkey. Und der ist im Allgemeinen sehr kurz, zweitens merkbar und damit äußerst anfällig, also auf eine wirklich sichere Bluetooth-Verbindung, nee, nie wirklich, würde ich mich nicht verlassen, wenn es wirklich wichtig ist. Ja, zum Beispiel, ich kann bloß Ziffern eingeben in irgendwelchen Konfigurationsdateien, das sind mir die ganzen höheren Bereiche von ASCII 200 und so weiter versperrt. Also der Verschlüsselung bei Bluetooth lieber nicht allzu sehr über den Weg trauen. So, nochmal zu den Profilen. Ich glaube, es sind 28, die ich hier in der Tabelle habe. Es gibt's. Die sind alle sehr kryptisch. Zum Beispiel, wenn dort drittes von links oben steht BIP, Basic Imaging Protocol. Das soll ein Protokoll beschreiben, wie man zwischen einer Kamera und einem geeigneten Drucker ein Bild austauschen kann. Ja? Daneben das Basic Printing Protokoll, wo da der Unterschied ist, möchte ich wissen. Ja? Weil es geht letztlich nur darum, Files zu übertragen, also ein PNG oder sonstiges File zum Drucker hin. Aber okay, die SIG hat eben festgelegt, wir brauchen hier die Menge aller Profile. Und auch Sie können sagen, ich will mein eigenes Bluetooth-Profil haben. Die SIG ist dafür offen, das wird definiert. Das Profil, was mir hier fehlt, heißt Null oder Echo. Dass man einfach eine Testmöglichkeit hat, Verbindungen aufzubauen. Ein Protokoll oder ein Profil, was eben eigentlich gar nichts macht. So, jetzt kommen wir relativ zügig zur Implementierung von der ganzen Sache. Einfach, dass Sie mal die Schlagworte gehört haben. Das sogenannte Link-Management-Protokoll gibt es. Ist im Chip integriert, sollte Sie nicht interessieren. Dann kommt was, was relativ wichtig ist, was man sich merken sollte, HCI. Das steht für Host-Controller-Interface. Host ist der Rechner, Controller, dieses kleine Chip da irgendwo in seinem USB-Stick zum Beispiel. Und die ganze Initialisierung, wie bist du, wer heißt du, gib mir die MAC-Adresse raus aus deiner Kiste, dass ich dann später diesen ganzen Verbindungskram erzeugen kann. Dieses alles läuft unter HCI, Host Controller Interface. Die entsprechenden Tools heißen unter Linux HCI Config, HCI Tool. Mit denen kann man eine ganze Menge machen und je länger man sich mit Bluetooth beschäftigt, desto lieber werden einem die. Gut, Logical Link Control und Adaption Protokoll, ja, das sorgt letztlich wie TCP eben über die Erkennung verlorener gegangener Pakete etc. Dann gibt's was SDP heißt, Service Discovery Protokoll, wo ein Bluetooth-Gerät sagt, oh, ich kann das. Ist fürchterlich irrelevant. Beim Aufbau einer Verbindung können Sie, brauchen Sie darauf keine Rücksicht nehmen. Es ist nur zur Information. Also es liegt an Ihnen, Ihrer Software, ob die sagt, wenn der sagt, ich kann das nicht per SDP-Protokoll, dann will ich das auch nicht von dir haben. Ich kann es natürlich genauso gut versuchen. Ja, Kabel-Replacement-Protokoll, früher hat es ja immerhin mal serielle Schnittstellen gegeben. Ja, Audio-Video kommt. Es ist vielleicht die Stelle, wo man das erste Mal sagen muss, eine richtige Beschränkung des Bluetooth gibt's in der Bandbreite. Bandbreite ist durch die Specs festgelegt, ich glaube mit 2 Megabit pro Sekunde. Effektiv kommen über eine Bluetooth-Verbindung 80 Kilobyte pro Sekunde rüber. Also alles, was mit 80 Kilobyte pro Sekunde angenehm erschlagbar ist, lässt sich tun. Alles andere sollte man berufeneren Dingen, Ethernet, WLAN, was der Kuckuck was, überlassen. Also im Klartext auch, einmal ein Bild zu einem Drucker übertragen, kein Problem, aber machen Sie das bitte nicht beruflich. Ja. So, obwohl Microsoft in der SIG drinne ist und ein Großteil der ganzen Dokumentation von Microsoft-Mitarbeitern verfasst und angeregt wurde, wird hier ganz explizit auf andere standardisierte Techniken zurückgegriffen. Also zum Beispiel OBEX, Object Exchange Protocol, was die Grundlage zum Beispiel für Bildaustausch, Druckdaten, Visitenkartenaustausch und was alles für Kleinkram mit dem Bluetooth möglich ist, bildet. Jo, es gibt auch Wireless anderer Seite, also WAP. Gut, sind wir beim Linux, also eine Schicht oberhalb des eigentlichen, der eigentlichen Hardware, des Host-Controller-Interfaces, soweit es von Kernel bedient wird. Es gibt hier User-Space-Programme, die eine gewisse Bedeutung haben. Die für mich wichtigen hier sind in der Mitte die drei, HCI-Dump als ein Toolkit, was, wenn man es lesen kann, einem verrät, was gerade schief geht. HCI-Config, Host-Controller-Interface-Configuration, was eben dem angesprochenen Adapter sagt, ja, du solltest dafür zuständig sein, auf dem Kanal senden, gib mir deine also Bluetooth-Adresse etc. etc. HCI-Daemon, das ist der, der im Rechner lauscht, ja, ich habe ein neues Gerät angesteckt, es meldet irgendjemand, dass er einen Verbindungsaufbau haben will, etc. Also HCI-Dump zur Kontrolle, Config zur, Konfiguration eben, HCI. Der Dämon, der dort hinterläuft. Der Rest vergessen. So. User Space sieht genauso aus. Wirklich interessant sind das HCI-Tool hier. Damit kann man eine ganze Menge Blödsinn anstellen, zum Beispiel sich mit einem anderen Gerät verbinden. Damit kann man fragen, was Sendelautstärken, Empfangslautstärken auf der Verbindung sind, kann sagen, du gib mir bitte nochmal deinen Link hier oder fragst Passwort an. HCI-Tool ist da sehr wichtig. L2Ping habe ich schon, also Link-Level-Ping, habe ich schon erwähnt, eben um den Verbindungsaufbau zu prüfen. Und nach meiner Kenntnis ist das also auch wirklich umgesetzt in der, wenn ich jetzt sage, Mehrzahl der Fälle stimmt's nicht, Meistzahl würde ich hier anführen, aber ich weiß nicht, ob es das Wort schon gibt. Jo, im Gegensatz also zum Beispiel bei TCP, wo die Admins sagen, also Ping, das ist so eine Gefahrenquelle, das kommt mir auf meinen Rechner nicht drauf, das lehne ich ab. Gut, Pandy, das ist für die Netzwerke, das kriege ich immer später. SDP-Tool, damit kann man fragen, ja, was bist denn du für einer? Was stellst du für Protokolle zur Verfügung? Gut, das ist der Stand der Dinge, wie er gerade ist. Wir werden uns da ein bisschen weiter mit beschäftigen. Bei Linux ist nichts fest. Alles im Fluss, alles bewegt sich. Von heute auf morgen sind Änderungen, die Sie nie gedacht haben. Im Augenblick Debian Lenny Version 3.36, Entwicklerversion 4:32 war es zumindest gestern noch. Was passiert als Folgendes? Und zwar, innerhalb Linux ist die Frage, eine große Frage, wer soll mit diesem Bluetooth überhaupt was machen? Ist es der Root? Sagen wir einfach nein. Ist es der User? Möglicherweise. Welcher? Alles offene Fragen. Und man macht sich das Leben dadurch einfach, dass man sagt, okay, dafür gibt's D-Bus. Wir sagen an dem D-Bus, hallo, hier ist Bluetooth, ich hätte gerne einen Passkey. Sag mal, stellst du eine Applikation zur Verfügung, die hier überhaupt darf oder hat? Gut, also diese ganze Sache wird in eine Ebene verlagert, wo es eigentlich nicht so richtig mehr klar ist, wer sich drum kümmert. Also, konkretes Beispiel, wenn wir es später machen, wenn wir Netzwerkfragen angehen, ist das eine Sache für Root unter Linux. Der muss es machen. Der muss sich um Interfaces und IP-Vergabe kümmern. Also muss auch Root eine Möglichkeit haben, auf den D-Bus draufzuhören. Gut, okay, D-Bus ist ausgeprägt. Die klassischen Konfigurationen, also etc. irgendwo, Vorsicht, das wird immer eingeschränkter und führt nicht unbedingt zum Erfolg. Jo, der HCI-Dämon wird zum Bluetooth-Dämon. Konfiguration wird ein bisschen anders gebaut. Ein sogenannter Passkey-Agent ist Standard im Gegensatz zu 336. HIDD, also Human Interface Device Dämon, und PANDE, also Private Area Network Dämon, gibt es nur noch als Compatibility-Version und Hilfe, naja gut, die ist verbesserungsfähig. So. Gut. Oder nicht? Schauen wir mal, was ist. Vielleicht die Zeit, Sie zu fragen, wer hat sich schon mal von Ihnen aktiv mit Bluetooth beschäftigt? Jo, das sind die meisten. Ist irgendjemand über dieses OBEX-File-Austausch-Protokoll hinausgekommen? Nicht die Mehrzahl? Gut, okay. Jo, wo geht das los? Was passiert? Jo, ich kann unter Debian Lenny, so ist das hier gedacht, diesen Bluetooth-Dienst stoppen. So, wenn ich den stoppe, habe ich den Adapter noch nicht ausgeschaltet. Das muss irgendwie drinnen sitzen. Ich höre auf, sage init Bluetooth, stopp. Es passiert nichts, aber mein Adapter, der hier an dem Rechner steckt, ist nach wie vor mit L2Ping anpingbar. Interessante Sache. Da geht es dann nur mit dem HCI-Config down, ähnlich so wie IP-Config. Oder IC-Config, ja. Bluetooth baut eine ganze Menge von Daten auf, wer hat wann mit wem welchen Kontakt gehabt. Ja, die liegen unter Wally Bluetooth. Und wenn man sicher sein will, dass man gerade für Testzwecke klare Verhältnisse hat, dann sollte man diese Datei entweder verschieben oder ganz löschen. Dann kann man immer sagen, okay, ich tue so, als ging jetzt mein ganzer Test von vorne los. Andere Daten als dort existieren, zumindest nach meiner Kenntnis, nicht. Gut, ich schalte mit so einem HCI-Config, Host Controller Interface Config, das Device wieder ein und aktiviere einen Teil von dem ganzen Protokoll des PSCAN. Damit ist der für andere sichtbar. Mehr passiert nicht. Das Ganze kann man aber auch machen, indem man die vorgefertigte Konfigurationsdatei an den HCI-Dämon bindet. Für Testzwecke empfiehlt sich das nicht, als Dämon zu starten mit diesem Parameter -n. No detach oder no dämon. Damit hat man eine Konsole oder so, wo man genau sieht, aha, hier läuft was gegen Baum, da passiert eine Anforderung, etc. Zeige ich. So. Bei Wally Bluetooth kann man zugucken, wie der eigene Adapter mit anderen Geräten Kommunikation aufbaut, was er dafür Dateien anlegt, Link-Keys ablegt, ergänzt, Passwörter einträgt, etc. etc. ACI-Dump hatte ich schon gesagt. Und natürlich ist es genauso gut, wenn man dem Debus bei seiner Arbeit ein bisschen über die Schulter schaut. Wenn Sie also mal Dinge entwickeln müssen, die zumindest im ersten Anlauf schiefgehen, soll das so eine kleine Einstiegshilfe sein. Das kann man mal probieren. Vielleicht ist man nach Nutzung solcher Dinge schlauer. So. Kaum sagt man, was geht's schief. Zum Beispiel bei der Beschäftigung mit Netzwerkdingen unter Bluetooth taucht plötzlich die Frage auf, dass Root derjenige ist, der dort sollte. Ich brauche, um Verbindung aufzubauen, diese Passkeys. Einmal bei dem, der den Dienst zur Verfügung stellt, zum anderen bei dem, der ihn entgegennimmt. Das geht nur mit einem Debus-Tool zu machen. Das ist zum Beispiel in GNOME enthalten. KDE ist da ein bisschen, noch zurück, durch die Umstellung 4.2. Aber Root hat im Normalfall keine Chance. Der Root kann das nicht. Der Root kommt nie an den Debus ran, der hat nichts, was ihn benachrichtigt. Und deswegen, um dieser Sache abzuhelfen, hat man diesen Passkey Agent, da läuft unter der Rubrik Example gemacht, dass man zumindest eine grobe Vorstellung hat, wie man das als Root gestalten könnte, das Problem. Wenn man es macht, wie hier, sollte man es nutzen. Eine Version, das ist wirklich rudimentär, dieser Passkey Agent, aber immerhin besser als gar nicht. Version 4.33 hatte andere Aufrufparameter, dass ich ihn an bestimmte Devices binden kann, Default-Strecken habe. Gut. So, kaum ist man also auf der Suche nach einem geeigneten Passkey-Agent, was der überhaupt machen sollte, kommt man bei Qt 4.3 vorbei, oder 4.4.3 besser, und die haben dort im Extended eine richtig gute Bluetooth-Klasse. Die sagt also, ja, ich kann das Default machen, ich kann das machen, wenn die Adresse fragt, ich kann sagen, kaum hat man sich die Hilfe durchgelesen, kriegt man raus, dass es nicht mehr aktueller Stand ist. Jo. Genauso unklar ist, zumindest nach meinem jetzigen Kenntnisstand, wo muss man sich da überhaupt mit diversen Dingen einklinken? Ja, also wer verwaltet Passwörter, wo kommen die hin, was sind Sicherheitsbedingungen, das ist alles ein bisschen, ich sag's mal offen, im Fluss. Ja, und natürlich Debus muss man auch lernen. Hups. Jo. Ich weiß nicht, ob Sie Rechner anhaben, Sie können es ja gerne mal versuchen, HCI-Tools kennen. Wie viele Geräte sehen Sie hier im Raum? Soll ich es Ihnen vorführen? Ist es vielleicht sinnvoll oder? Gut, okay, ich versuche mal, ob ich hier auf die Konsole wechseln kann. Control, halt. Ne, nicht so richtig. Entschuldigung bitte, das sind alles so Sachen. Die. So. Okay. Jo, er versucht jetzt also Verbindung hier aufzunehmen. Wen gibt es in diesem Raum überhaupt? Es sollten also zumindest ein oder zwei Geräte, ich hatte mehr erwartet nebenbei gesagt, da aufkreuzen. So. Jetzt geht das wieder wie üblich hier mal nicht weiter. Also Scan-Befehl, kommt immer noch einer. Vielleicht ein Einwand an dieser Stelle, bei Bluetooth muss man sich Zeit lassen. Ja, also jetzt zu erwarten, Kommando eingeben und sofort geht das los. Technischer Hintergrund bei der Sache ist, die Geräte sind meistens, an zumindest dieser Stelle, nicht für eine aktive Kommunikation vorgesehen und gepaart gewesen. Die müssen also warten, bis der mal an den Kanälen vorbeikommt, wo sie aktiv hören. Dann müssen sie auswerten, ach so, ja, ich müsste mal. Dann müssen sie den eigenen Sleep-Modus beenden von dem Gerät, was dahinter steckt. Bis da also sich so eine Verbindung aufbaut, da können durchaus mal 4-5 Sekunden ins Land gehen. Okay. Vorsicht, langsam. Na, das brechen wir mal ab. Ich habe ein bisschen das Problem hier, dass ich nur dort auf der Wand das sehe. HCI-Tool, Info. Na, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal diesen. Was sagst du mir? Ja, ja, also ganz beeindruckend. Also es gibt diese Infos, demjenigen, der da drinnen steckt, dem sagen die auch was. Wer soll an der Stelle jetzt erstmal nicht gesagt sein. Aber Sie haben eins gemerkt, mit dem Gerät, das ich ansprach, habe ich mich noch nicht gepaart. Ich habe, sozusagen nur Verbindung unterhalb der Gürtellinie. Ja? Derjenige weiß noch gar nicht davon, dass ich ihn da abgefragt habe. Gut, jo. HCI-Tool CC, das wird interessant. Das baut so eine Verbindung zu dem Partner auf, mit der Abfrage des Passwortes, mit allem, was dazugehört. Das wird im Ernstfall auch diesem Partner signalisiert. Hier, da will einer was von mir. HCI-Tool Conf, das zeigt an, ob ich eine Verbindung gerade laufend habe. Ich würde das gleich demonstrieren. So ein paar nette kleine Befehle sind TQL, also Transmit Level Querying oder so irgendwas, RSSI, Receive Signal, Strength Indicator. Okay, gibt es. Nett für lustige kleine Spielereien. Und LQ, Link Quality, für Fehlerrate der Verbindung, ganz egal jetzt, wie die definiert ist. Die ganzen Sachen sind nicht definiert gegenüber SI-Größen. Also man kann nicht sagen, hier Link Quality so und so viel Dezibel per Milliwatt gemessen. Ist nicht, das sind irgendwelche Zahlen, die irgendjemand mal festgelegt hat. Zeige ich noch ein kleines bisschen später. So. Ach so, das sollte man vielleicht doch mal ein bisschen deutlicher zeigen. Ich vermute, dass Sie mit Bash ein bisschen umgehen können. 10 Jahre Linux-Tag hier in Chemnitz, da ist da schon eine gewisse Grundlage vorstellbar. Was ich hier mache ist, ich teste letztlich HCI-Tool TPL, also Transmit Level zu irgendeinem Gerät hin. Und wenn der Level größer ist als sowieso, dann passiert irgendwas Schreckliches. Na, schrecklich heißt also Command Prompt, es werden hier Farben ins Spiel gebracht. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Mal sehen, ob es gut geht. Entschuldigung, das macht sich ein bisschen bescheiden, wenn man das selber nicht sieht, was man hier macht. Mir fehlt hier. Ja. Hoffen wir, dass es gut geht. Nee, das geht nicht gut. So. Entschuldigung, bitte. Dauert einen Augenblick. Was ich machen möchte, ich möchte eine Verbindung auf der untersten Ebene zu so einem Handy herstellen. Jetzt muss ich bloß erstmal die Adresse rauskriegen, welche das ist. Blind tippen. So, Schade, dass ich es nicht in der History habe. Das wäre jetzt mein Handy. 17-CA-20-62-OE. Hoffentlich geht das gut. Jo. Also es handelt sich hier konkret um dieses Teil. Ich kann also, ich nenne es jetzt mal unterhalb der Gürtellinie, eine Verbindung zu diesem Teil aufbauen. Und genauso wie ich die Verbindung aufbaue, ist es mir möglich, die an anderer Stelle auch zu testen. CI-Tool konfigurieren. Das hat mit Konfiguration gar nichts zu tun. Ja, oh, ich bin verbunden. Und wenn ich diese Verbindung habe, dann hat die natürlich auch Eigenschaften und das kann man eben nutzen, um solche kleinen Spielereichen zu machen, wie ich es versuche zu zeigen. Halt. So. Skript. Test. Das läuft, ist jetzt dieser ist ein kleines Skript, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Es sollte rein theoretisch alle 2 Sekunden dieses Handy abfragen. Und tja, was passiert denn nun? Ach, ich habe mich mit dem Handy vom Gerät entfernt. Na, ist doch nicht schlecht. Also ich würde jetzt erwarten, dass es eigentlich wieder angeht, weil der Pegel höher sein sollte, aber wie das mit Vorführungen so ist. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Entschuldigung. No, also das Ping klappt noch, aber aus irgendeinem Grund hat er die Signalstärke noch nicht wieder erkannt. Entschuldigung. Ach so, Entschuldigung bitte. Bluetooth dauert länger. Na, das hatte ich ja schon gesagt. Also der Sendepegel ist wieder da. Mit so einem einfachen Tool, also was ein Bluetooth-Gerät anpingt und bei der Gelegenheit sagt, okay, ich habe eine Verbindung, die zwar noch nichts macht, aber immerhin da ist, kann ich die Stärke messen. Und das lässt sich gut nutzen, um zum Beispiel Screenlocker zu machen. Sie haben also Ihren Mann im Ohr als Bluetooth, gehen 5 Meter weg von Ihrem Rechner, Feierabend, Sie kommen wieder, Magie, es passiert was, plötzlich ist Ihr Gerät wieder live. Wie heißt das beim Gnome, dieses Tool? Weiß das jemand aus dem Kopf? Dieses Locking, Screen-Locking per Bluetooth gibt es. Na, Technik ist genau dieselbe. Also man fragt, ist die Verbindung da, hat sie Pegel X? Und wenn ja, dann machen Bildschirm an, wenn nicht, machen aus. Wie gesagt, was dahinter steckt, ich will das auf der Kommandozeile zeigen, war dieses kleine Skript, was diesen Pegel prüft. So, zack. Ja, hier haben Sie dieses Skript nochmal. So, ja, also Adresse wird gefragt, es wird geprüft, ja, gibt's die Verbindung? Wenn, dann wird jetzt hier ein buntes Bildchen gemacht, irgendwas angezeigt, das war's. Gut, die genauen Skripte, wie gesagt, finden Sie alles hier unter dieser Netzadresse, können Sie jederzeit verbessern, kritisieren, nachreichen. So, guck mal was. So. Ach so, nee, das zeige ich Ihnen lieber nicht. Das sind andere Themen. Okay, gibt es. Ich habe das mal wirklich RFCom geht, na, also Sie können mit dem Handy ganz normale AT-Kommandos austauschen. Sie können dabei also alles machen, Adressbuch abfragen, je nachdem, was Ihr Handy eben gestattet. Und damit sind wir IP-Verbindungen über Bluetooth. Und zwar, Bluetooth hat ein Profil, PAN und alles, was damit zu tun hat, NAP, PANU, was irgendwie auf Netzwerk hinweist. Dieses Networking kann die verschiedensten Ausbaustufen erreichen, inklusive Meshing. Also zu einer Zeit, wo Meshing noch was ganz, wie soll ich sagen, Unbekanntes war, haben die sich bei Bluetooth schon Gedanken darüber gemacht. Also theoretisch könnte ich von hier zu Ihnen 10 Meter überbrücken per Bluetooth und die nächsten 10 Meter dann weiter und die nächsten 10 Meter weiter. Also eine äußerst sinnvolle Sache. Ja, es klappt. Technischer Hintergrund, dass zum Beispiel so ein Meshing stattfinden kann. Einer ist Master der Verbindung, einer ist Slave. Aber es verbietet dem zweiten Gerät keiner, obwohl es in der einen Verbindung Slave ist, wieder Master in einer anderen Verbindung zu sein. Also habe ich immer dieses Master-Slave. Slave wird zum Master, kann das umsetzen, verbindet sich irgendwohin weiter und immer diese Kette Master-Slave. Unterhalb von zwei Slaves gibt es keine Verbindung, weil dort der Austausch der Link-Keys nicht gegeben ist, weil auch dieses Frequenz-Hopping nicht funktioniert. Das verlangt ein Gerät, wo die Rolle festgelegt ist als Master. Gut, wenn man jetzt so ein Netzwerk aufbaut, wie müsste man vorgehen? Man muss einen Adapter, zum Beispiel so ein USB-Stick in dem HCID-Config, spezifisch so konfigurieren, dass er derjenige ist, der den Netzwerkverkehr abwickelt. Das heißt, er muss der Master sein. Das heißt, er muss die ganze Zeit discoverable sein und eben so ein paar Eigenschaften haben, die typisch sind eben für Netzwerksachen, die andere zum Beispiel wie hier Headset nicht brauchen. Dann sagte ich schon, die Bluetooth-Verbindung ist prinzipiell eine Peer-to-Peer-Verbindung. Das bedeutet, wenn ich also zwischen verschiedenen Geräten mich über einen Access Point austauschen will, muss ich das explizit anweisen und konfigurieren. Das Mittel der Wahl ist dazu eine Bridge. Also ich kann sagen, Bluetooth, bitte mach mir den Adapter als Rolle NAP, Network Access Point. Der tut nur unterschiedlichste Geräte abfragen, aber nicht zusammenschalten, sodass die sich gegenseitig sehen. Wenn ich einmal so eine Verbindung habe, heutzutage macht es keinen Sinn mehr ohne DHCP, muss ich also einen DHCP-Server einrichten. Wenn der DHCP-Server für so eine Bridge steht, dann geht es darum, praktisch das Programmstückchen zu aktivieren, was die Verbindungswünsche entgegennimmt, PAN-Daemon, also Private Area Network Daemon. Und das Ding muss loslaufen, dann sollte ich die Service Discovery Protokoll freischalten, also mein Rechner ist dafür gedacht, dass ich nach außen sage, ja, ich biete den Zugang als Netzwerk an. So, was kommt dann? Naja, NAT, okay, wer es braucht, um das dann weiterzuleiten irgendwo hin. Nächstes. Ich glaube, das hatte ich gerade gesagt. Ja, also es werden 7 Klienten akzeptiert, kein automatisches Routing, muss man explizit angeben. Gut, wie läuft das praktisch? Wir haben es um 12, ich tippe mal, wir haben noch etwa 20 Minuten. Ich würde es erstmal sagen, ich versuche es vorzustellen. Wenn Sie dann Lust und Interesse haben, das praktisch zu machen, gerne und so fort. Adapterspezifische Konfiguration in dieser Datei etc. Bluetooth sowieso taucht was auf Security User. Das ist die Frage, wer legt fest, welche Passkeys eingegeben werden oder zur Verfügung gestellt werden. Es gibt dort 3 Optionen, User, Auto und Non. Non ohne User, das heißt im Klartext Debus kümmert sich um diese Sache, Passkey-Verwaltung. Und Auto heißt automatisch und nun nur für eingehende Verbindung. Also jemand, der sich mit mir verbinden will, da weiß ich, dass ich das Passkey 333 zur Verfügung stelle. Ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil dieses Passkey für den ganzen Host gilt, so wie es dort eingetragen ist. Es lässt sich dieses Passkey nicht innerhalb dieser Datei für so einen spezifischen Adapter zuweisen. Das ist natürlich, sagen wir, nicht unbedingt komfortabel. Deswegen bleibt eigentlich die einzig vernünftige Alternative Security User und damit Debus. Ahoi, kümmere dich um diese Passkeys. Jo, innerhalb der HCID-Config, ich weiß nicht, wer sie hat, kann sie ja mal aufmachen, gibt es verschiedenste Sektionen. Das Wichtige ist hier als Beispiel, wie man so eine Konfiguration an einen bestimmten Adapter bindet, eben durch Eingabe, Device dieser Bluetooth-Adresse. Gut, dort steht dann pscan-enable, also ich darf es pingen, e-scan-enable, das heißt Service Discovery Protokoll arbeitet. Ich sage, ich bin die Klasse Computergerät. Ich akzeptiere verschiedene Pakete, dieses DH1, DM1 und so weiter. Ich bin und bleibe Master und lass mir davon keinem reinreden, dass der mir was anderes vorschreibt. Sonst könnte ich nicht mit verschiedenen Sachen kommunizieren. Also LM Master, LP, das ist Line Policy, Non. Und ich bin ständig discoverable. Das sind die wichtigen Dinge, die dort eine Rolle spielen. So, ein Bridge ab. Ja, so eine Bridge gibt es. Ich habe mich dafür entschieden, das mal in die Interfaces einzutragen. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen müssten diese Datei schon mal gesehen haben, in der Hand gehabt haben. Ja, man kann das machen. Das Ding heißt PAN 0. Wird nicht automatisch gestartet, hat eine IP-Adresse, eine Domain, okay. Pre-up. Ich tue diese Bridge-Control, das Tool starten, dass diese angelegt wird, bevor sie die IP kriegt. Ich lasse einen DHCP-Server restarten, damit ja, wenn er entsprechend konfiguriert ist, diese Bridge, dieses Interface hier, 29.1, auch unter seine Verwaltung nimmt. Das ist ein lustiges Ding. Der DHCP-Server, der ist da sehr zickig. Also der kann nicht einfach eingelesen werden. Der braucht einen richtigen Restart. Da gehen 3-4 Sekunden ins Land. Und deswegen sollte man das in dem Prozess rechtzeitig machen bei der Anlage so eines Interfaces. Wenn sich dann Klienten verbinden und warten, du gib mir mal deine IP-Adresse und ich muss erst den DHCP-Server restarten, vergiss es einfach. So, jo, wenn ich jetzt an so ein spezifisches Device, so ein Pande binde, dann sollte ich den auch dafür sorgen, dass mir keiner sonst in die Quere kommt. In solchen Default-Einstellungen ist er manchmal freigegeben. Lieber dort löschen. Ja, was will ich? Ich will den Pande starten, der also diese Verbindungsanforderung, ich möchte IP-Verkehr mit dir machen, starten. Ich will ihn für dieses spezifische Adapterchen starten. Ich will ihm sagen, dass die Rolle, also Network Access Point ist, dass er auf eingehende Verbindung warten soll, dass er der Master ist und dass er Encryption benutzt. Jetzt kommt's, Encryption. Eigentlich ist es nicht, es ist ja bloß diese Passwortabfrage. Knack bei der Sache ist, die meisten Windows-Geräte haben keine Möglichkeit, Passkey-los zu arbeiten. Sie sind also verpflichtet, dort irgendwelche Zahlen in irgendwelche Oberflächen einzutragen. Deswegen macht es nur mit diesem Encrypt Sinn, das auch zu betreiben, sodass zum Beispiel normaler PDA da verbunden werden kann. Ansonsten kann man bequem darauf verzichten. Linux-Geräte können das auch ohne dieses Encrypt. Da brauchen Sie kein Passkey eingeben, gar nichts, da haben Sie keine Probleme. Connected, wunderbar, alles fantastisch. Sicherungen können Sie dann über SSH oder eine andere Ebene machen. Aber die Windows-Geräte bleiben draußen vor, deswegen ist es nicht so wirklich brauchbar. So, DevUp, das ist ein Parameter, wenn er Pande merkt, dass also ein Gerät sich anmeldet. Was soll er damit machen? Im Normalfall nur eine Interface-Konfiguration machen und das Interface in diese Bridge reinbauen. Wenn das Gerät weggeht, aus der Bridge raustun. Jo. Sollte dem noch gesagt werden, Wo ist das jetzt hier? Ich habe von Handys keine Ahnung. Dann sollte ihm noch gesagt werden, dass eben der SDP-Service sagt, ich bin Network Access Point und damit können Sie auf alle Geräte warten, die in Ihrem Garten zu Hause sitzen, so mal über 100 Meter Verbindungen anfordern. So, Bridge down, naja, läuft die ganze Sache rückwärts. Gut, was der Knack ist, weshalb hier so eine lustige SED-Zeile steht, es kann Ihnen passieren, der Pande wird mehrfach gestartet, aus welchen Gründen auch immer. Sie müssen dafür sorgen, dass ein spezifischer verschwindet. So. Jo, hier kommt jetzt das Skript, was vom Pande ausgelöst wird, wenn er mitkriegt, hier bittet jemand um Verbindung. Ja, es gibt eine Bridge. Wenn es die schon gibt, ist alles klar. Im Ernstfall die drittletzte Zeile Bridge Control at Interface sowieso ist klar und damit hat sich die Sache erledigt. Locker heißt, du die ganze Sache nach Syslog schreiben. So, wenn Step Down ist, drittletzte Zeile Delete Interface. Erledigt, raus aus der Bridge. So, hier mal so ein Eintrag, wie ein DHCP-Server arbeiten könnte. Ich habe dort also dieses Netz 29.0. Ein bisschen aufpassen mit den Bezeichnungen. Es klingt komisch, aber ich habe an dem Rechner, wo der Master von so einer Pande-Verbindung steckt, kein Interface. Ja, also ich muss warten, bis jemand eine Verbindung aufbaut, dann kriege ich auf meinem Rechner so ein IP-fähiges Interface, vorher nicht. Ja, und das kann man dadurch lösen, das Problem, was sich da aus dem Timing ergibt, indem man sagt, okay, ich baue mir so eine Bridge, gebe dir einen Namen und unabhängig davon, wer da in der Bridge gerade drin ist, und im Ernstfall tue ich dann meine Klienten, die dort reinkommen, eben in die Bridge rein. Ja, deswegen einmal BT1 und als Alias für diese Bridge. Naja, gut. Bluetooth-Verbindungen aktiv können 7 sein, angemeldet und ruhen etwas mehr. Also jetzt hier sinnlose Namen zu reservieren, bringt nichts. So, ne? Die Hostnames, die dazu sind, ich habe mich hier für 12 entschieden. Gut. SDP Service Discovery Protokoll. Ich sag mal, so richtig zufrieden bin ich mit der Sache nicht. Wenn Sie ein Bluetooth-Daemon starten und mit einem Tool rangehen, SDP-Tool, Browse Local, das wäre dort die Kommandozeile, werden Sie merken, dass Ihnen Ihr Rechner alles verrät, was er zu können glaubt. Er ist also audiotauglich und ach, fragen Sie mich nicht was. Na? Im Hintergrund ist es für den Arsch. Na? Das nächste ist, es gibt für diesen SDP-Tool keine Konfiguration. Also woher der seine Daten kriegt, was er dort nur eigentlich ermöglicht, ich kann es Ihnen nicht verraten. Ja? Wenn Sie diesen SDP-Tool mit PS, also Prozessstatus, versuchen rauszukriegen, unter welcher PID der läuft oder welche Dateien er offen hat, nicht zu finden. Der scheint also irgendwo integriert zu sein. Und natürlich, der ist nicht faul, der ist in der Lage, Ihnen auch 3 oder 4 Mal die verschiedensten Einträge zur Verfügung zu stellen. Es kann also Ihnen durchaus passieren, dass Sie sagen, ich bin Network Access Point, ich bin Network Access Point, ich bin Network Access Point, das Ganze 10 Mal, ohne dass sich darüber jemand beschwert. C'est la vie, damit muss man leben. Es ist auch aus mir unbekannten Gründen nicht möglich, das an irgendeinen Adapter zu binden. Dass man sagt, okay, für diesen Adapter alleine hätte ich gerne die Aussage, ich bin nur Network Access Point. Nee, das geht irgendwie, fragen Sie mich nie, was da auf dem Rechner rumliegt. Die Records, die dort da sind, die kann ich löschen, das ist nicht gerade der bequemste Fall. Das steht in den Skripten, wie das läuft. Die Aussage bezieht sich auf heute. Das kann morgen ganz anders sein, haben Sie Vertrauen. Ja, NAT möchte ich hier nicht ausführen. Das, also Network Address Translation, IP Tables, wer es will und braucht, muss sich melden oder einen anderen Vortrag beführen. In diesen oder halt, Entschuldigung bitte, das war jetzt ein bisschen weit. Ach, Mensch, wenn man wüsste, wo man ist. Bemerkung, Client. Ja, also SDP-Dämon, Obacht geben, bereit sein zu akzeptieren, dass dort Handarbeit nötig ist. Client, was läuft dort? Natürlich muss ich bloß eine Zeile eintippen, wohlgemerkt als Root, zu sagen, ja, ich möchte ein Interface per Bluetooth von dem und dem haben. Dazu muss das mit dem Passkey geklärt sein. Ich sagte gerade mit Encrypt, Passkey, Debus, es geht, ist wichtig, wenn ich mit Windows-Geräten arbeiten will, die können nur das, oder die meisten können nur das mit Passwort. Tja, muss ich bereit sein. Und natürlich, wenn es schief geht, bin ich in der kritischen Lage, dort aufräumen zu müssen. Denn was läuft dort? Ich kann den Pan-Dämon mehrfach starten, auch auf dasselbe Device. Ich kann den DHC-Klienten auf das Device starten, also dass der IP-Adressen entgegennimmt. Und ehe ich einen Neuanfang starte, muss ich das erstmal alles schön zur Seite räumen. Und ja, deswegen der Tipp hier, erstmal die Interfaces aus dem Pandy rauslösen, dann den Pandy killen und dann sozusagen den DHC-Klienten, der auf diesem Interface gewesen ist, zurücksetzen oder killen eben. Jo. Ich habe das mal hier so versucht zu machen, wie das als ein Skript funktioniert. Ja, letztlich ist das so, es wird also ein Pandemon gestartet, Device sowieso, Connect dorthin. Ich will Private Area Network User sein, Encrypt, bleibt bestehen, auch wenn es schief geht, weil wir wissen, Bluetooth ist langsam. AutoZap weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was das bedeutet. Dann wird gefragt, ob er die Verbindung aufbauen kann. Das, was die wichtige Zeile ist, ist Pandelist, wohin es gehen soll. Und wenn der merkt, ich habe die Verbindung, dann bitte frag auch eine IP ab. So etwa läuft das. Das ist keine Magie, aber man sollte drinnen stehen. Gut, das war schon dran. Jo, mal noch so eine klitzekleine Feinheit. Vielleicht braucht die jemand. Dadurch, dass das mit Root und Pandy, Root und Debus so eine Sache ist, tun die Bluetooth-Utilities zu gegebener Zeit eine bestimmte Datei abfragen, ob sie dort drinnen PIN-Codes entdecken. Ja, das würde vieles vereinfachen, das spart einem dieses ganze Debus-Gerassel, aber das ist in keiner Weise, ich sag mal, festgeklopft, standardisiert. Man sollte selber gucken, ob man an den entsprechenden Stellen das findet. Es ist also definitiv auch in der Version 4.32 drin. Ja, also wenn man diesen Debus-Zeug aus dem Weg gehen will, dort scheint es eine kleine Hintertür zu geben, wie man durch Anlage einer Datei diese ganze Frage PIN-Codes, Passkeys abhandeln kann. Speziell eben auch mit dem Problem, wenn ich ein PS gebe für diesen Passkey Agent, dann sehe ich dort immer gleich das Passwort, was dort eingetragen ist. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also, wie gesagt, einiges im Fluss. So. Damit haben wir zumindest die Theorie erstmal durch. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt. Wir haben eine Viertelstunde. Wie wollten wir es machen? Erst nochmal ein paar Fragen loswerden. Nochmal eine Vorführung, wie das läuft. Oder zick, Pause, Mittagessen. Wie ist es Ihnen am liebsten? Vorführung, gut. Okay, vielleicht gestatten Sie mir noch kurz die Fragen, dann bin ich nämlich mit der Folie fertig, da können wir das anders machen. Was ich mir vorgenommen habe, ist der Umstieg auf die Bluetooth Utilities 4. Ich habe in dem Verzeichnis, was von dem Vortrag ist, die entsprechenden Debian-Pakete mal gebaut. Bitte schlagen Sie mich nicht tot, wenn es nicht klappt. Ich bin kein Debian-Maintainer. Ich weiß bloß eins, dass das relativ, undokumentiert ist. Also die sind als Quelle nur bei Experimental, aber so richtig zu trauen ist dem nicht. Muss man ein bisschen im Netz suchen, bis das soweit ist. So, was ich kontrollieren will, ist das, wo ich mich aufgeregt habe, SDP-Tools, also Service Discovery Protocol, dass das ganz klar ist, auf dem Gerät ist dieser Service und nur dieser Service und ich kann das eindeutig anlegen und löschen. So, die nächste Frage ist nach dem Passkey-Agent, was dort läuft, wie man das zuordnet, dieser Schlüssel für dieses Gerät ein- und ausgehend, was passiert, wenn normale Nutzer zugreifen wollen. Schön wäre es für mich gewesen, ich könnte so ein Linux-Netbook als HID über Bluetooth an so ein PDA binden. Ich habe hier solche dicken Finger. Auf so ein PDA mit Stift und so weiter rumzumachen, bringt mir nichts. Aber versuchen Sie das mal zu programmieren. Es ist gar nicht so einfach. Weil, wenn man Spaß braucht, kann man sich das mal antun. Gut. KDE 4 nutze ich gerne. Ich bin da relativ begeistert. Aber was dort zurzeit unter Bluetooth läuft, ist nicht gerade berauschend. Ich wünschte mir also ein Interface, was diese ganzen Dinge grafisch darstellt und ein bisschen Applikationen, die also sowas machen, dass mir so ein Rechner zum Beispiel als Imaging, also BIP, sprich, dass wenn ich ein Handy habe, Bluetooth, schickt das Bild rüber, krach, kommt das bei mir auf irgendeiner Bildschirmausgabe. Jo, Bluetooth-Verwaltung sowieso. Okay, Ihre Wünsche frage ich später ab. Ich würde versuchen, nochmal diese ganze Sache mit dem Pandey zu demonstrieren. Sind Sie bereit? Na, wollen wir es mal. Hoffentlich geht's gut. Sie entschuldigen, ich ziehe mich mal ein bisschen aus dem Sichtfeld zurück. Einfach, dass ich meinen eigenen Bildschirm sehe. So. Ach so, hier. Aufräumübung. Stop. So wird der Bluetooth-Dämon gestoppt. Klick. Ja. Hat jemand einen Laptop in der näheren Umgebung? Mit Bluetooth? Ja. Könnten Sie mich mal pingen? L2Ping diese 00.09DD, die dort oben stehen. L2Ping? Und es sollte funktionieren, ja? Ich sage es Ihnen, 00.09.dd.50.71.E1. E1, Emil. Gut, es funktioniert. Ja, aber bitte, ich hatte doch das Ding ausgeschaltet. Ich habe doch Bluetooth-Stopp hier. Na? Ich hatte es Ihnen gesagt, ohne HCI. Config HCI 0 down läuft hier gar nichts. Ich muss also dieses Gerät explizit ausschalten. Jetzt dürfte das L2Ping nicht mehr klappen. Sind wir uns da einig? Gut, ich gehe mal von aus. Jo, wenn ich so eine Übung starte, ich mach's mal hier im CED. Bluetooth HC die Config. Folgendes, ich möchte jetzt dieses Gerät hier als Bluetooth-Gerät Access Point starten. Das ist das, was ich Ihnen im Vortrag kurz gezeigt hatte. Also eine spezifische Einstellung für ein bestimmtes Device. Wie kriege ich das jetzt hin, dass das hier... Na gut, der Eintrag ist eben so. Jo? Okay, ich mache Folgendes. Ich starte den HCI-Dämon im, ich sage jetzt mal, Debug-Modus mit dem File, was die Konfiguration beinhaltet. Und schwupp, los geht's. Sie sollten mich eigentlich pingen können. Könnten Sie es bitte nochmal versuchen?
Ja.
Und es müsste klappen.
Ja.
Wenn Sie statt, oder nein, halt andersrum. Jetzt den Schritt, den ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte dieses Interface aktivieren, was PAN 0 heißt. Ich versuche es, ob es gut geht. Das wäre ja IF up, dieses PAN 0. Stopping, ach du, der läuft gar nicht. Interessant, hab registriert. IF config. Na, ich versuch's mal jetzt ein bisschen Russisch. Achso, kann man das lesen? Jawohl. Ja, komm weg. Zack. Sind diese Vorführungseffekte. So, zack. Ja. Wenn nicht unbedingt schön, Sie sehen, dass dieses Gerät PAN 0 immerhin existiert als Bridge. Da ist sonst noch nichts gelaufen. Okay, Adresse ist 29.1. Bridge Control Show. Es gibt immerhin diese Bridge, wo später die Interfaces integriert werden. Und es sollte auch, hier sehen Sie es, diesen PAN-Dämon geben, der auf diesem Device hört. So, die Zeile, die dazugehört, um sich jetzt dahin zu verbinden, ist schwer zu finden. Eine Sekunde. Ach so, hier wollte schon jemand was von mir, sehe ich gerade. Hat sich schon jemand versucht, zu mir zu verbinden? Wie bitte? Ja, Sie sehen also plötzlich als Ausdruck von diesem Passkey-Agent, der hier drittletzte Zeile im Prozesslevel läuft, dass irgendjemand sehr nettes versucht hat, sich mit meinem Gerät zu verbinden. Kann er gerne machen, dafür ist es ja da. Na? Die Zeile, die dazu notwendig ist, wäre... Punkt Skripts RPT also wenn sich jemand mit meinem Rechner hier verbinden wollte, wäre die Kommandozeile, die dazu führt, dieses PAN-D-Device, naja, braucht er nicht, PAN-D-Connect zu meiner Adresse gebe ich gleich, roll-pano-encrypt-persist-auto-zap. Ja, das wäre die Zeile, die dahin führt. Die Bluetooth-Adresse hatte ich ja schon genannt. Def, na, war das? Wie bitte? Nee, PIN war 421. Na, Sie sollten das noch am Passkey-Agent sehen. Ja, Also Sie hätten eine IP-Verbindung. Gut, okay, danke sehr. Das ist EF-Config. Schauen wir uns das mal an. Control Show. Moment, Sie behaupten die IP-Verbindung zu haben, ist das richtig? Auf Bluetooth-Ebene, aber haben Sie schon diese IP-Adresse? Können Sie das kontrollieren? Weil bei mir sieht es zumindest... Gut, schauen wir mal. Ach so, gut. Okay, ich sag mal so. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's konkret. Ich bin hier den Linux-Tag. Wer mich anspricht, wir können uns gerne zusammensetzen, irgendeine Runde machen. Ich danke für Ihr Verständnis. Ich habe Ihnen hoffentlich gezeigt, dass Bluetooth eine nutzbare Sache ist, trotz aller Kritik, und wünsche Ihnen viel Erfolg bei eigenen Experimenten.